Letztes Mal war, glaube ich, an mich. Modern, sehr gut. Ich will euch alle recht herzlich begrüßen. Ja, wir freuen uns, hier zu sein, auch mit meiner Familie. Schön, dass ich euch wieder ins Wort mit hineinnehmen kann. Ich denke, manchmal kommt es einem so selbstverständlich vor. Ja? Man sitzt hier im Gottesdienst, man hört das Wort und man geht wieder. Wir sind hier auf dem Hinweg, sind wir an der Wilhelma vorbeigefahren. Und ich meine, Wilhelma, schöner Park. Und dann standen schon an der Kasse einige Leute, Familien, und denke ich mir, naja, es ist eine schöne Aktivität, aber was für ein Vorrecht ist es, am Sonntagmorgen unter das Wort zu kommen. Viele Leute sind beschäftigt, machen viele andere Sachen, haben Action, haben Spaß. Aber ich glaube, wir müssen es schätzen, dass wir morgens am Sonntag in die Gemeinde kommen können, das Wort hören können. Es können wenige und es wollen auch wenige, aber es ist von unschätzbarem Wert. Bevor wir zum Bibeltext gehen, bete ich noch. Herr Jesus, du bist hier und das ist gut. Und wir beugen uns vor dir, Herr. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Wir wollen hören, Herr, was aus den Schriften kommt. Denn deine Worte, sagst du, werden niemals vergehen. Es sind ewige Worte. Es sind lebendige Worte. Sie haben uns belebt. Und deswegen sitzen wir auch hier. Es ist deine Herde. Es ist deine Schafe. Ich danke dir, Jesus, dafür. Ich bete darum, Herr, dass du mich heute gebrauchst, dein Wort klar auszulegen, dass es verständlich ist, dass es in Treue und in Kraft geschieht, Herr, mit deiner Hilfe. Amen. Schlagt mit mir Psalm 23 auf. Psalm 23, ein sehr bekannter Psalm, nicht wahr? Diesen Psalm wollen wir heute angehen, aber nur die ersten drei Verse, weil ich denke, so Gott Gnade schenkt und ich das nächste Mal dann hier bin, wir den anderen Teil machen, die andere Hälfte. Aber es steckt sehr viel drin, sehr viel Reichtum, sehr viel, ja, Schätze. Bevor wir diese Verse durchnehmen, lese ich den ganzen Psalm vor. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn auf immer da. Es ist ein schöner Psalm und wir hören ihn oft. Es ist ein sehr bekannter Psalm. Ich habe ihn auch sehr oft gehört, aber ich habe ihn nicht immer ganz verstanden. Was sagt der Psalmist hier genau? Wie ist das zu verstehen? Aber ich will mit euch darauf heute eingehen, dass wir Stück für Stück auch diese Verse auseinandernehmen, gucken, was Gott hier sagen will. Nun, wir wissen, dass Jesus Christus nicht nur im Neuen Testament zu finden ist, nicht wahr? Sondern auch in reichlicher Fülle im Alten Testament. Und sehr zahlreich auch in den Psalmen. Als Jesus auferstanden ist und seinen Jüngern erschienen ist, sagt er, schlagt mal auf Lukas 24, also ihr könnt dann Psalm 23 trotzdem noch, also den Finger drin lassen. Lukas 24, 44. Da sprach er, er aber sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht. Wo jetzt? In dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Das Alte Testament wurde damals und auch heute bei den Juden in drei Teile aufgeteilt. Das ist das Gesetz, also hier das Gesetz Mose, die ersten fünf Bücher Mose. Es sind die Propheten, unter anderem auch die großen Propheten, Jeremia, Jesaja und so weiter. Und die Schriften, das ist der dritte Teil. Das ist auch gerade so diese Poesie, also Hiob finden wir dort, die Sprüche, Psalmen. Jesus sagt hier Psalmen, aber es meint die ganzen Schriften. Es sind mehrere Bücher, nur die Psalmen, die sind das erste Buch. Und es wird auch ersatzweise hier so benutzt. Also Jesus Christus ist im Alten Testament reichlich zu finden. Viele Stellen erfüllen sich auf ihn hin. Von dem Gesetz Mose bis zu den Propheten, bis zu den Psalmen durch. Die einzige Frage ist nur, sehen wir ihn? Wenn ihr das Alte Testament lest, seht ihr ihn? Manchmal werden so diese ganz populären Verse genannt, die sich auf Jesus Christus beziehen. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Ja, wir kennen solche Verse. Oder Jesaja 53. Und sagen wir, ja, da ist er. Aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Jesus Christus ist unglaublich präsent im Alten Testament. Und ich sage es nochmal, die Frage, sehen wir ihn? Das braucht ein geschultes Auge, das braucht Erkenntnis, um diese Fülle zu sehen. Und das ist Stückwerk. Ja? Wir erkennen immer mehr und mehr und mehr. Und wenn wir ihn sehen, er ist der Schlüssel zum Verständnis des Alten Testaments. Wenn wir durch ihn lesen, wenn wir ihn sehen, dann sind diese Geschichten auch. Es sind spannende Geschichten im Alten Testament, aber es bleibt nicht nur bei spannenden Geschichten. Und es bleibt auch nicht nur bei, vielleicht wenn einer Dritter Mose liest oder der Aufbau der Stiftshütte und so, dann bleibt es nicht bei einem vielleicht langweiligen Gesetz, 10 Gesetz, das will man meistens überblättern, ja? Sondern wenn man wirklich mit dieser Brille liest, dass Jesus Christus der Schlüssel ist zum Verständnis des Alten Testaments, bekommt das Alte Testament für einen eine ganz andere Bedeutung. Man liest die Verse ganz anders. Man merkt zum Beispiel, was die Stiftshütte angeht oder die Gesetze, wie viel und wie reichlich sie Bilder und Schatten und Symbole auf den Herrn sind, auf Jesus. Und so auch hier im Psalm 23. So auch hier im Psalm 23. Jesus sagt was in Johannes 5,39? Ihr erforscht die Schriften, meint ihn in ewiges Leben zu haben, und sie sind es, diese Schriften, die von mir zeugen. Dieser Psalm 23, er spricht sehr viel auch in Bildern. sind geistliche Wahrheiten hier drin. Und hier können wir es natürlich nicht wortwörtlich nehmen, sonst bekommt der Psalm eine Bedeutung, die etwas komisch klingt. Ich kann mich ja nicht als ein wortwörtliches Schaf sehen. Aber wir gehen der Sache einfach auf den Grund Stück für Stück. Dieser Psalm spricht sehr viel in Bildern. Es stecken geistliche Wahrheiten drin und es gilt, diese hier zu erkennen und zu verstehen. Wir fangen an mit dem ersten Vers. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Wer ist der Hirte? Wer ist der Hirte? Es ist Jesus Christus. Er ist der Hirte. In Johannes 10, Vers 11 sagt Jesus: Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wisst ihr, wo der Hirte zu finden ist, der sein Leben lässt für die Schafe? In Psalm 22. Einen Psalm davor. Das ist dieser leidende Hirte. In Johannes 10, Vers 14 sagt er: Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. Hebräer 13, 20: Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. 1. Petrus 2, 25. Ich brauche nicht alles nachschlagen, ja, das ist uns zu viel. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu wem? Zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Hier geht es auch um Jesus Christus. Vielleicht noch eine Stelle, es gibt natürlich reichlich mehr. Als Jesus im Garten Gethsemane war und von den ganzen Soldaten auch festgenommen wurde, zerstreuten sich die Jünger. Kennt ihr die Stelle, ja? Alle fliehen. Jeder floh in eine Richtung, verließ ihn und dadurch erfüllte sich was für eine alttestamentliche Stelle? Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Also Jesus ist der Herr und er ist der Hirte, von dem David hier im Psalm 23 schreibt. Und wir wissen, dass David, König David, Jesus Christus vor Augen hatte. Er kannte ihn. Er war nicht unbekannt. David kannte Jesus Christus, den Messias. Und ich denke, viel besser, als wir es oft meinen. Er schrieb laufend von ihm, gerade in dem Psalmen, weil David auch selber ein Prophet war. Das sehen wir in Apostelgeschichte. Vielleicht schlag mal ganz kurz auf Apostelgeschichte 2. Schaut mal her, Apostelgeschichte 2. Lesen wir ab Vers 29. Apostelgeschichte 2. Ab Vers 29. Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben ist, und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, guck mal, und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend, also er hat prophezeit, von der Auferstehung des Christus geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch Verwesung gesehen hat. Er hat es voraus prophezeit, weil er wusste, Gott weckt aus seinen Nachkommen einen auf, der ewig regieren wird. Und guckt mir vielleicht nur ergänzend dazu, Matthäus 22. Matthäus 22, Vers 41. Folgende. Matthäus 22, Vers 41. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist Herr, wenn er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Niemand konnte ihm darauf was antworten. Ja? Also David hat die Psalmen geschrieben, zumindest einen Großteil, und er kannte seinen Herrn, er kannte den Messias. Er hat von ihm prophezeit. Es war nicht so, als wäre alles komplett so dunkel und in Wolken. Nein, David wusste sehr viel. Vielleicht nicht diesen ganzen Ratschluss, den wir im Neuen Testament haben, aber ich denke weit mehr, als wir denken. Nun, Jesus Christus ist der Hirte. Wer bin dann ich? Das Schaf, nicht wahr? Ich bin das Schaf. Die Gläubigen sind hier bildhaft gesprochen, die Schafe, und auch König David sieht sich hier als Schaf. Obwohl er ja so im jungen Alter, also bevor er König wurde, Hirte war. Er sieht sich hier auch als Schaf. Warum Schafe? Ich meine, ich bin ein Schaf. Gibt es keine bessere Bezeichnung? Warum bin ich kein Hund, kein Schäferhund? Oder ein Vogel? Warum Schaf? Nun, wisst ihr, wenn wir dieses Tier angucken, das Schaf, was sehen wir dann? Was sind Schafe? Warum wählt Gott gerade dieses Bild für uns Gläubige? Schafe an sich sind Tiere, die sich nun zum einen nicht wehren können. Sie müssen vom Hirten verteidigt werden, beschützt werden. Schafe sind auch absolut abhängig vom Hirten. Sie brauchen seine Führung und sie brauchen seine Leitung. Ansonsten, was passiert? Sie verlaufen sich, sie verirren sich, sie finden keine Weide, sie finden kein Wasser und dann, was? Sterben sie. Schafe sind schwache Tiere. Sie sind nicht stark. Was kann ein Schaf gegen einen Wolf ausrichten? Hilflos ausgeliefert. Also kurz gesagt, Schafe sind ohne den Hirten nichts. Es ist interessant, ja, wie wir als Gläubige verglichen. Sind wir, schaut mal her, diese Parallelen, sind wir nicht abhängig von unserem Herrn? Natürlich. Sind wir nicht schwach und doch stark in ihm? Verirren wir uns nicht schnell ohne seine Führung, ohne sein Wort? Haben wir das Wort nicht? Dort haben wir Führung, dort haben wir Leitung. Jetzt geraten wir auch schnell auf Abwege. Ohne den Hirten, ohne den Herrn sind wir nichts. Und ich denke, Gott hat bewusst dieses Bild der Schafe gewählt für uns. Und dieses Schaf sagt, der Herr ist mein Hirte. Ich will dieses Wort mein betonen. Geschwister, ich möchte, dass ihr seht, dass es sehr persönlich wird. Ja, es ist nicht, der Herr ist ein Hirte. Ja, er ist ein Hirte, aber er ist mein Hirte. Sehr persönlich. Wer kann das sagen? Wer kann sagen, er ist mein Hirte? Ein Bibelausleger, William MacDonald, hat gesagt, wenn er nicht dein Hirte ist, gehört der Rest des Psalms dir auch nicht. Also wer kann es sagen? Nun, um ehrlich zu sein, hier auf der Erde ist es nur eine Minderheit, die sagen kann, der Herr ist mein persönlicher Hirte. Und das sind seine Schafe, das sind die Gläubigen. Das ist sein wertvolles Eigentum, für das er sein Leben gegeben hat. Ja? Das sind diejenigen, die Psalm 22 verstanden haben. Die an den Hirten glauben, der am Kreuz geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, ich kann eigentlich zu ihm nur mein Hirte sagen, weil Psalm 22 geschehen ist. Und ist der Hirte einmal dein, dann brauchst du nichts mehr. Brauchst du nichts mehr, du hast alles. Hast du ihn, hast du alles. Hast du ihn nicht, hast du gar nichts. Was meint ihr, wie die Leute vor dem Thron Christi stehen werden? Sie hatten alles hier. Waren vielleicht wohlhabend, eine gesunde Familie, Häuser, Autos, Kinder, aber sie hatten ihn nicht. Was haben sie vor dem Thron? Sie haben gar nichts. Sie sind bettelarm, haben ihm nichts vorzuweisen. Und das hat Konsequenzen. Aber wenn man ihn hat, ich glaube, wir sind uns diesem Reichtum oft gar nicht bewusst, ja. Viele sind vielleicht auch darauf auszusagen, ja, ich habe den Herrn, ich habe Gott, aber ich will, dass er mich segnet. Die Segnungen sind mir wichtig. Ich will Segen. Herr, segne meine Familie, segne mein Haus, segne das alles. Und das ist gut, wenn Gott segnet. Wir brauchen diesen Segen und wir genießen diesen Segen. Aber was ist, wenn wir mal keinen Segen erleben? Oh, dann habe ich nichts mehr. Doch. Ich habe ihn. Und das reicht. Ist genug. Er ist genug. Er ist genug. Dann sage ich so wie Asaf im Psalm 23, wen habe ich im Himmel außer dir und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Er ist genug. Der Herr ist mein Hirte. Und dann heißt es weiter, mir wird nichts mangeln. Bei diesem Hirten geht es den Schafen gut. Sie fühlen sich geborgen. Bei ihm mangelt es nichts. Warum? Nun, weil er der, wie wir es in Johannes 10 gelesen haben, der gute Hirte ist. Er ist kein Mietling. Er ist keiner, der angestellt ist und die Herde dann schnell im Stich lässt, sobald Gefahr droht oder vielleicht sobald man nicht bezahlt wird. Er liebt seine Herde. Er liebt sie sehr. So sehr, dass er sein Blut vergossen hat, ja. Ist ihm sehr wertvoll. Bei ihm mangelt es nicht. Woran sehe ich, dass es mir bei ihm also an nichts mangelt? Schaut mal Vers 2. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Die Aufgaben eines Hirten, er hatte mehrere, aber eine davon war, seine Schafe zu versorgen. Er versorgt seine Schafe. Wie? Indem er sie zu grünen Auen bringt, damit sie damit sind Weideplätze gemeint, wo die Schafe dann fressen können, und zu den stillen Wassern, damit sie dort in Ruhe trinken können. Ohne Gras und ohne Wasser, was passiert? Das Schaf stirbt. Es braucht Nahrung. Es braucht diese Plätze. Es ist ähnlich wie Jesus in Johannes 10, 9 sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Weide finden. Also die Rettung in Christus bringt uns den Zugang zu diesen saftigen Weiden. Durch den Hirten, mit dem Hirten, habe ich Zugang zu diesen grünen Auen und zu diesen stillen Wassern. Nur in ihm komme ich zu diesen Plätzen. Aber wie ist dieser Vers 2 zu verstehen? Müssen wir ihn jetzt wortwörtlich nehmen? Müssen wir jetzt Gras fressen? Natürlich nicht, aber ich denke, das ist jedem klar, ja. Wir sehen hier wieder ein schönes, ein Bild, ein geistliches Bild, eine Wahrheit. Jesus, ich denke, Jesus ist derjenige, also der seine Schafe versorgt, indem er ihnen natürlich auch körperlich Essen und Trinken gibt und geistig und ja, für den Leib, für ihr Wohlbefinden. Aber vor allem, und ich denke, das ist hier primär gesehen, vor allem versorgt er uns mit geistlicher Speise und geistlichem Trank. Wo sind die grünen Auen? Wo ist das saftige Gras? Wo finde ich erfrischendes Wasser für meine Seele? Wo, wenn nicht im Worte Gottes? Geschwister, hierin werden wir gestärkt, hierin werden wir erfrischt. Das Wort Gottes ist unsere Nahrung, das Wort Gottes ist unser Trank. Es gibt uns Kraft, um mit dem Hirten weiterzugehen, um ihm hinterherzulaufen. Davon leben die Schafe, davon leben wir. Ja, gemäß vielleicht diesem Vers, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Wisst ihr, und wenn wir es genau nehmen, wer ist das Wort? Wer ist das Wort? Johannes 1 kennen wir, das Wort wurde Fleisch, nicht wahr? Vielleicht sollte ich nicht fragen, was unsere geistliche Speise ist, sondern wer unsere geistliche Speise ist. Und wer ist unser Wasser? Wer ist unsere Wasserquelle? Ist es nicht Jesus Christus? Schaut mal her, wie war es beim Volk Israel? Für was stand das Mana aus dem Himmel? Für was stand dieses Mana? Jesus greift es auf und sagt, mein Vater gibt euch das wahre Brot des Himmels. Ich bin das Brot, sagt er. Was war der Felsen? Aus welchem Felsen haben sie getrunken? Was war das für ein Bild? War es nicht der Christus? Was sagt Jesus in Johannes 6, 35? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, dem wird niemals dürsten. Geschwister, das Wort ist es, und ich sage es noch konkreter, er ist unsere geistliche Speise und er ist unser lebendiges Wasser. Und wo finden wir ihn? Hier drin. Um jetzt konkret zu sein, hier im Psalm 23. Und ich hoffe, ihr sitzt jetzt hier und ihr hört das. Und ich hoffe, ich habe dieses Bild hier. Eine Herde sitzt hier. Ist gut, dass die Stühle grün sind. Sitzt ihr auf den grünen Auen. Es wird nur noch das Wasser, ja. Aber ihr sitzt hier und ich hoffe, ihr werdet erfrischt und ich hoffe, ihr werdet gestärkt. Durch das Wort, durch ihn. Damit versorgt der Hirte seine Schafe. Lasst uns nach ihm, nach seinem Wort begehren, wie der Hirsch im Psalm 42. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, oh Gott, zu dir. Zu dir will ich, zu dir. Das ist gut, ja. Saftiges, grünes Gras aus dem Wort Gottes. Dann geht es den Schafen gut, dann finden sie Ruhe. Geschwister, in ihm, in seinem Wort haben wir diese Ruhe, diesen Genuss, diesen Frieden. Viele Menschen, die kommen nicht zu diesen grünen Auen, die kommen nicht zu diesem Wasser. Sie kommen da nicht, sie wollen es auch gar nicht. Warum nicht? Weil sie den Hirten nicht wollen. Sie wollen diesen Hirten nicht. Alles andere, alle andere Wege, nicht diesen Hirten. Nicht den, er ist mir ein Anstoß, er ist mir ein Ärgernis, über ihn stolper ich. Und Jesus sagt, glückselig ist, wer sich an mir nicht ärgert. Ärgert ihr euch an Jesus Christus oder ist er für euch ein Hochgenuss? Ein Hirte, zu dem ihr euch gerne wendet. Ich denke, da macht sich schnell bemerkbar, wer ist wahrhaftig gläubig und wer nicht, wer macht auch vielleicht nur mit. Ja? an der Person Jesus Christus scheidet sich alles. Wer ist er für dich? Ärgert er dich? Oder freust du dich an ihm? Ich hoffe, du freust dich an ihm. Vers 3. Wenn ich zu schnell geht's, ja, oder vielleicht sogar zu langsam. Okay, Vers 3. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er erquickt meine Seele. Der Hirte erquickt die Seele seiner Schafe, seiner Gläubigen. Dieses Wort erquicken bedeutet hier beleben oder auch wiederherstellen. Er belebt uns, er stellt uns wieder her. Ja, also wenn das Schaf müde ist, wenn das Schaf ermattet ist, ja, es läuft ja dem Hirten hinterher und die Wege sind nicht immer leicht, sind nicht immer nur schöne Plätze da, nachher geht es auch ins finstere Tal. Aber es ist anstrengend, das Schaf ist ermüdend. Geht so man helfen, oder? Das Schaf ist müde, es ist ermattet. Vielleicht hat es sich auch, das ist auch unter anderem passiert, dass sich das Schaf ein Bein verstaucht hat auf dem Weg oder verletzt hat. Was macht der Hirte? Er belebt es, er stellt es wieder her. Er nimmt es in seine Arme und trägt es. Er trägt es zu den grünen Auen, zu dem frischen Wasser, wo es ruhen kann. Wisst ihr, ich denke, wenn wir in unserem Christenleben niedergeschlagen sind, vielleicht auch weil wir gesündigt haben, weil wir den Hirten betrübt haben, so verwirft uns der Hirte nicht. Geschwister, das ist so schön. Versteht ihr, was ich meine? Der gute Hirte, er ist der gute Hirte. Er ist keiner, der seine Schafe im Stich lässt. Er verwirft sie nicht. Wenn eins verloren geht, er sucht es, er setzt alles aufs Spiel, er macht es, weil er uns liebt, weil er uns liebt. Und wenn ich dann, ja, ich meine, das Christsein geht ja hoch und runter, auf und ab und gerade in den Tiefen und merkt, Herr, wie kannst du mich noch annehmen, was kann ich dir geben, ich kann dir nichts geben. Schau, und wieder habe ich gegen dich gesündigt. Er baut auf. Er belebt, er stellt wieder her. Sind wir müde, den geistlichen Kampf zu kämpfen? Er schenkt neue Kraft, weiterzugehen, bis wir zum Ziel gelangen. Und vor allem, wie macht er es wieder? Er macht es durch das Wort. Er macht es durch das Wort. Wir sitzen heute hier und ich hoffe, ihr werdet belebt. Ich hoffe, ihr werdet wiederhergestellt. Ich meine, wir haben gehört, ja, anhand der Gebetsanliegen. Jeder hat Leid zu tragen. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt Danksagung. Es gibt aber auch Flehen und Bitten. Ja? Warum? Gott lässt bewusst Probleme zu. Es sind Tiefen. Aber es bringt uns näher zum Hirten. Es zeigt uns, wie er uns versorgt. Es zeigt uns, wie er uns auch in diesen Phasen, gerade in diesen Tiefen, wo ich denke, ich bin so ermattet, so müde, er belebt. Er belebt. Ich hoffe, ihr werdet belebt, wiederhergestellt. Er erquickt meine Seele. Er, heißt es weiter, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Bei manchen steht, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, ja. Eine weitere Aufgabe des Hirten ist nicht nur, die Schafe zu versorgen mit grünen Auen und mit stillen Wassern, sondern sie auch richtig zu führen, zu leiten. Ja, er treibt sie nicht mit Gewalt an, Er führt sie und er leitet sie mit seinem Stab. Er ruft sie mit seiner Stimme und sie folgen ihm. Ja. Worauf führt er sie? Wo befinden sich die Schafe? Er leitet sie in Pfaden der Gerechtigkeit. Ja. Das ist ein schöner Begriff. Also auf rechter Straße ist vielleicht nicht ganz so gut übersetzt, aber in Pfaden oder in Wegen der Gerechtigkeit. Er leitet uns auf diesen Wegen. Der Hirte kennt diese Wege. Er kennt sie sehr gut. Es sind gute Wege. Es sind Wege, die sind fest, die sind eingetrampelt, die sind sicher. Und die Schafe sind auf diesen Wegen sicher. Wisst ihr, und was heißt das jetzt? Ich als Schaf, ich gehe auf diesen Wegen der Gerechtigkeit, auf diesen Pfaden der Gerechtigkeit, wenn ich das Wort Gottes befolge, wenn ich es tue, dann befinde ich mich in diesen Wegen. Wenn ich ein gehorsames Schaf bin und mich treu hinter dem Hirten halte, der selber auf diesen Wegen geht. Schaut mal in 1. Petrus 2, Vers 24. 1. Petrus 2, Vers 24. Schaut mal, da heißt es. Und Vers 25. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Jetzt guckt mal, jetzt passiert der Wandel bei uns. Damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Also vorher sind wir alle in die Irre gegangen, jeder auf seinem eigenen Weg, abgeirrt vom Wort Gottes, abgeirrt von den Wegen der Gerechtigkeit. Auf diesen Wegen waren wir vorher nicht. Wir sind auf diesen Wegen nicht gegangen. Aber weil der Hirte sein Leben gegeben hat für die Schafe, leben wir jetzt dieser Gerechtigkeit. Jetzt leben wir und gehen auf diesen Wegen. Jetzt sind wir fähig, sein Wort zu befolgen, es zu tun, gehorsam zu sein und somit auf diesen Wegen zu bleiben. Ja? Und ihr merkt aus eigener Erfahrung, wenn wir straucheln, wenn wir uns versündigen, wenn wir andere Wege gehen und nicht diese Wege der Gerechtigkeit, was machen wir dann? Wir distanzieren uns mehr und mehr vom Wort Gottes. Mehr und mehr von seinem Rat, von seinen Geboten, von seinen Weisungen, immer mehr. Und was ist das Ergebnis? Es ist nicht schön, nicht wahr? Oftmals ist die Frucht bitter. Und wir denken, oh Herr, warum? Ich wusste doch, es war falsch. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ja, natürlich, der Hirte stellt uns wieder her, belebt uns, aber oftmals erfahren wir trotzdem die Konsequenzen, nicht wahr? Dann kommt der Stab des Hirten zum Einsatz, oft auch die Zucht. Ja, der Stab gibt nicht nur die Führung an, er züchtigt auch. Aber wie gut es ist, wenn wir wissen, Herr, ich bleibe in den Wegen der Gerechtigkeit. Ich bleibe in dein Wort. Ich bleibe in dir. Da geht's gut. Das sind feste Wege, die führen mich zum Ziel. Da bin ich sicher. Ich will auf keine Abwege gehen. Sie verlocken. Aber ich weiß, auf deinen Wegen geht's mir besser. Auch wenn sie schwer sind, auch wenn sie manchmal sehr steil sind und felsig. Aber es sind die besseren. Und das macht er zum Schluss hier. Er quickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er macht es um seines Namens willen. Ja. Er befähigt uns, der Hirte befähigt uns, ein Leben zu leben, welches also seinem Wort treu ist, welches sein Wort befolgt. Ja, ein Leben, das aufzeigt, dass wir in den Wegen der Gerechtigkeit wandeln. Und das macht er, damit sein Name in allen Ehren gehalten wird, damit sein Name groß dasteht. Weil wir aus Liebe zu ihm sein Wort befolgen, diese Wege gehen, wird sein Name hochgehalten groß gehalten. Dass die anderen Leute auch sehen, dieses Zeugnis. Was ist das für ein Mensch? Wie wandelt er? Er sagt, er ist Christ. Was sehen die Leute dann? Sie sollen ein verändertes Leben sehen, ein Leben sehen, das dem Namen Gottes alle Ehre macht. Es geschieht um seines Namens willen. Damit dieser Name verherrlicht wird und hochgehalten wird. Nicht meiner, aber seiner. Und ihr kennt, es gibt auch die andere Seite, wenn wir nicht auf diesen Wegen wandeln, wenn wir eigene Wege gehen, wie steht dann der Name des Herrn da? Steht nicht so gut da, nein. Oftmals bei dem Volk Israel war es so, ja. Was sie getrieben haben, was sie gemacht haben. Und der ganze Ruf, der Name Gottes wurde missbraucht und in den Schmutz gezogen. Und die Heiden drumherum, die Völker haben gelästert. Ich will hier noch eine letzte Sache betonen. Wir haben jetzt hier nur 3 Verse durchgenommen. Aber guck mal, was ist sehr interessant zu beobachten, was der Hirte alles macht. Schaut mal. Ich betone das Wort. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich auf rechter Straße. Er. Er macht alles, weil ich als Schaf dazu alleine nicht in der Lage bin. Kann es nicht. Wisst ihr, wenn man so die Bibel liest, gerade das Neue Testament, dann merkt man, wie der Gläubige, wie er praktisch aufgezeichnet wird. Man merkt, wie er selber eigentlich vor Gott ohnmächtig dasteht und sagt, Herr, ich brauche alles von dir. Ich brauche alles. Es ist so wie dieser Spruch in der Bergpredigt, dieser Aussage, glückselig sind die Armen im Geist. Das sind die Bettler im Geist, denn ihre ist das Reich Gottes. Das sind diejenigen, die erkennen, ich habe nichts. Herr, es muss alles von dir kommen. Ich brauche von dir die grüne Weide. Ich brauche von dir das stille Wasser. Ich brauche von dir die Belebung. Ich brauche von dir die Fähigkeit, auf diesen Wegen der Gerechtigkeit zu wandeln. Ich brauche es von dir, denn ich bin ein schwaches Schaf. Und dann ist er stark. Geschwister, das ist so wunderschön, das zu wissen. Nein, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich schaffe das. Nein, das ist nicht die richtige Haltung. Er ist stark, wenn wir schwach sind. Und dann mangelt es mir an nichts bei ihm. Denn ich habe ihn. Ich habe den Hirten. Geschwister, er ist der Schatz. Er ist das Größte. Amen. Lasst uns noch aufstehen und beten.
Dass du mir neue Lebensenergie schenkst, immer wieder neu von dir, dass du mir liebst. verloren gehen, egal wie weit sich verirrt hat. Danke, Herr, dass du uns immer wieder zu dir rufst und ja, dass wir immer mehr lernen dürfen, auf dich zu hören und auf dich zu schauen. Ja, denn du bist die Quelle des Lebens und bei dir haben wir Frieden und ja, bei dir sind wir am Ziel.
Herr Jesus, hier sitzt eine kleine Herde, aber es ist eine kostbare Herde, eine wertvolle Herde, Herr. Sie ist mit deinem teuren Blut erkauft worden, ist dein Eigentum. Herr, in der Welt verpönt, in der Welt unbedeutend, diese Herde, aber in deinen Augen unglaublich kostbar, unglaublich wertvoll. Wir freuen uns, Herr, dass du uns bald zu dir nimmst, wo wir dem Hirten persönlich begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Und dann auch zurückblicken und uns sehen können, Herr, wie weise und gut du uns geführt hast und geleitet hast. Herr, auch wenn es, wie wir es auch heute gehört haben, viel Probleme gibt, die wir gar nicht verstehen und fragen, warum passiert das alles? Herr Jesus, ich weiß, wenn wir nachher zurückblicken, wissen wir, Herr, es diente alles zum Besten deiner Schafe. Denn du weißt, wie du sie führst. Du kennst die besten Wege, du kennst die sichersten Wege. Du kennst die grünen Auen und du kennst die stillen Wasser. Danke dir, Herr. Amen.